Deutschlandfunk Nova.
Die haitianische Regierung hat den Ausnahmezustand verhängt und eine Ausgangssperre. Grund ist, dass da mehrere hundert Kriminelle aus Gefängnissen befreit wurden bzw. ausgebrochen sind mit Hilfe ihrer Gangmitglieder. Haiti ist das Dauersorgenkind, hört man da oft. Ich sage euch auch gleich, dass so eine Aussage richtig Mist ist, weil sie ist natürlich paternalistisch, weil Haiti ist kein Kind, ne, und das sollten wir auch nicht so sagen. Und sie berücksichtigt auch nicht diese Aussage, woher die Konflikte kommen, mit denen die Menschen in Haiti heute kämpfen. Stattdessen schaut die westliche Welt gern mal sorgenvoll nach Haiti, wenn wieder was Schlimmes passiert, und dann auch wieder weg. Wir wollen das ein bisschen anders machen. Wir wollen der Problematik mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und das machen wir gemeinsam mit dem Lateinamerika-Experten Oliver Gliech. Der ist Lehrbeauftragter an der Freien Universität Berlin. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Denn verstehen können wir Haitis Lage tatsächlich nur, wenn wir uns heute Haiti anschauen und aber auch eben Haiti, wie es früher einmal war. Und da gucken wir zurück in die Zeit 1791, nämlich da schaffen die Haitianer und Haitianerinnen etwas, das viele versucht haben, aber nur ihnen ist es erfolgreich gelungen. Sie schaffen nämlich die einzige erfolgreiche Revolution versklavter Menschen der Weltgeschichte. Und da wollte ich von Herrn Gliech wissen, können Sie uns da mal kurz mitnehmen in diese erste schwarze Republik?
Man darf sich Haiti jetzt nicht so vorstellen, wie es heute ist. Es ist heute die ärmste Nation der westlichen Hemisphäre. Im späten 18. Jahrhundert war das eine außerordentlich reiche und gewinnträchtige Plantagenwirtschaft, in der Zucker und Kaffee vor allen Dingen hergestellt worden sind. Das Ganze beruhte auf Sklavenarbeit, und als in Frankreich die Revolution 1789 ausbrach, hat sich das auf die Karibik ausgewirkt. Die Verhältnisse wurden dort destabilisiert. Die Sklaven haben diese Chance ergriffen und die weiße Ordnung zerstört und haben dann im Zuge der folgenden Kämpfe die Macht übernommen und 1804 dort eine eigene schwarze Republik ausrufen können. Nun sind im Zuge dieser Revolution die Zuckerplantagen weitgehend zerstört worden. Die Kaffeewirtschaft blieb intakt. Man hätte also theoretisch diesen gewinnträchtigen Teil der Wirtschaft auch eine neue Nation wieder aufbauen können. Aber das erwies sich als sehr schwierig. Es gab natürlich rassistische Vorbehalte gegen eine schwarze Nation. Das Land war also politisch isoliert. Und Frankreich hat 1825 die Unabhängigkeit des Landes nur akzeptiert, unter der Bedingung, dass Haiti eine sehr hohe Entschädigungsleistung an die ehemaligen Plantageneigentümer zu zahlen hatte. Das war also eine schwere Hypothek.
Lassen Sie uns aber mal noch kurz drauf schauen, weil das ist ja ganz oft, wird ja auch nach Afrika zum Beispiel geschaut aus europäischer Perspektive und gesagt, naja, aber Kolonialzeit ist da lange jetzt vorbei, und dass die Länder jetzt trotzdem nach wie vor nicht wirtschaftlich erfolgreich sind, das liegt ja an denen selbst. Erklären Sie uns mal am Beispiel Haiti, warum das nicht stimmt und warum wir es uns damit viel zu leicht machen.
Naja, es sind sehr einseitige Wirtschaftsstrukturen und auch Sozialstrukturen dort hinterlassen worden. Das war alles auf den Export ausgerichtet, was die Kolonie dort aufgebaut hat. Und normalerweise kann eine Nation selber eine Wirtschaft nach innen aufbauen, nach den eigenen Bedürfnissen. Das war, dafür fehlten einfach die Voraussetzungen dafür. Zum anderen hat man den Sklaven ja wenig gelassen. Also die haben gewissermaßen nur ihren eigenen Körper gehabt, als die Freiheit dann erfochten war. Ich würde Haiti nicht gänzlich aus der Verantwortung für die Entwicklung entlassen. Es gab Oberschichten, die Nachkommen waren der weißen Sklavenhalter. Die Kinder hatten mit schwarzen Sklavinnen, also farbige, die hellhäutiger waren und dann zum Teil die Macht übernommen haben und letztlich so leben wollten wie die alten Weißen. Das sind auch Leute, die nur an den eigenen Vorteil gedacht haben, und deren Nachkommen sind immer noch eine ganz wichtige Führungsschicht in Haiti. Wer nur an den eigenen Vorteil denkt, der hat natürlich dann so etwas wie ein nationales Interesse gar nicht im Sinn.
Das ist ja auch etwas, was immer wieder passiert. Also ich habe zum Beispiel direkt irgendwie Ruanda im Sinne, wo ja auch die belgischen Kolonialherren in ein Land gekommen sind und ein wohl austariertes gesellschaftliches Gefüge kaputt gemacht haben für den eigenen Vorteil. Also weil man natürlich gar nicht wollte, dass die Leute sich verstehen untereinander, ne? Und man hat da quasi immer wieder Keile reingetrieben. In Haiti im Prinzip passiert das auch, dass man bestimmte Volksgruppen benachteiligt hat, was ja dann auch wieder tiefe Risse hinterlassen hat.
Das ist absolut richtig. Die Plantagen haben nur dadurch funktioniert, dass man tatsächlich Menschen aus ganz unterschiedlichen kulturellen Gruppen zusammengetan hat. Und da hat man Einzelne tatsächlich maßgeblich bevorzugt und dann auch Hassgefühle unter den einzelnen kulturellen Gruppen geschürt. Und die bei weitem stärkste Gruppe, die aus der Region des heutigen Kongo stammte, wurde quasi von allen wichtigen Funktionen in der Kolonialzeit ferngehalten. Und das haben die neuen Herren dann auch übernommen.
Wo würden Sie denn sagen, wo gibt es denn Ansätze, dass es eine Verbesserung geben könnte in Zukunft für Haiti?
Ausländische Interventionen unter dem Schutz der UNO, da wurde ja Kenia bereits ins Spiel gebracht, dass die Truppen schicken sollen, um die derzeit herrschenden Banden zu bekämpfen. Die Ordnung ist ja weitgehend zusammengebrochen. Es gibt noch eine Regierung, aber keinen Präsidenten mehr. Und das Land wird beherrscht von kriminellen Banden. Die müssten erst mal militärisch zerschlagen werden, um das Land überhaupt wieder zu stabilisieren. Es gibt eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, die auch demokratische Grundhaltungen hat. Aber solange da Banden mit Waffen in der Hand das ganze Land beherrschen, ist da natürlich keine Veränderung denkbar.
Aber glauben Sie, dass eine Intervention jetzt gerade von so einer Institution wie der UNO, die ja von vielen gerade in den afrikanischen Ländern kritisch betrachtet wird, dass das eine kluge Vorgehensweise wäre?
Man hat für Haiti im Augenblick nur die Auswahl zwischen mehreren schlechten Optionen und man muss da die am wenigsten schlechte auswählen. Eine solche Intervention wird durchaus von den Kräften, die jetzt eine Wiederherstellung der Demokratie wollen, in Haiti positiv gesehen. Vor allem, wenn jetzt eine schwarze Macht dort interveniert und nicht eine weiße.
Sagt Lateinamerika-Experte Oliver Glich von der FU Berlin. Der hat uns die Situation in Haiti mal ein bisschen genauer erklärt und eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova.